Manche gesellschaftlichen Systeme sind so ungerecht, dass man sich fragt, wie ein Christ darin überhaupt treu leben kann. Die Bibel verschweigt solche Spannungen nicht, sondern zeigt, wie Gottes Gnade mitten in harter Realität sichtbar wird. In Titus 2 begegnen wir Sklaven, die keinerlei Rechte hatten und doch genau dort ein Zeugnis der göttlichen Wirklichkeit sein sollten. Daraus ergeben sich Linien, die weit über die damalige Sklaverei hinausreichen und unser eigenes Leben in Abhängigkeiten, Strukturen und Ungerechtigkeiten heute berühren. Christus Leben mitten in ungerechten Strukturen. Wenn Paulus den Sklaven schreibt, zeichnet er kein Idealbild gerechter Verhältnisse, sondern er leuchtet in die dunkle Realität eines zutiefst ungerechten Systems hinein. Ein Mensch, der gekauft, besessen, vielleicht gebrandmarkt ist, wird von Gott nicht als Randfigur der Geschichte gesehen, sondern als Träger des Lebens Christi. Darum heißt es über die Sklaven, sie sollten sich ihren eigenen Herren unterordnen und alle gute Treue erweisen, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem zieren. Das entscheidende Wort liegt nicht bei System, sondern bei zieren, mitten in Strukturen, die Gott nicht gutheißt. Kann ein menschliches Leben so von Christus geprägt sein, dass seine Lehre kostbar und anziehend erscheint. Der äußere Rahmen bleibt hart, doch das, was darin sichtbar wird, stammt aus einer ganz anderen Ordnung. Gewiss war Paulus mit dem System der Sklaverei nicht einverstanden. Doch als von Gott eingesetzter Lehrer und als jemand mit geistlichem Einblick griff er das bestehende gesellschaftliche System nicht an. Hätte er das getan, hätte er bei anderen den Eindruck erweckt, er sei ein Sozialreformer und nicht ein Lehrer von Gottes Ökonomie, ein Herold der guten Nachricht. Paulus befasste sich nicht mit einer Reform des gesellschaftlichen Systems. Im Gegenteil, er gab den Sklaven Anweisungen, dass sie sich nach dem höchsten Maßstab menschlichen Charakters verhalten sollten. In ihrem menschlichen Leben sollten die Sklaven ein ausgezeichnetes Zeugnis des Lebens Jesu sein. Daran erinnert das Leben Jesu selbst. Er wuchs als Jude unter römischer Besatzung auf, bewegte sich in einem religiös und politisch überformten Land und griff doch das System nicht mit politischen Mitteln an. Zu Pilatus sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er entzieht sich nicht der Wirklichkeit dieser Welt, aber er macht deutlich, dass sein Königtum aus einer anderen Quelle kommt und nach anderen Maßstäben lebt. So ähnlich werden auch die Sklaven angesprochen, sie sollen nicht zuerst das System stürzen, sondern in ihm den Charakter ihres himmlischen Herrn tragen. Unterordnung, Treue, Verlässlichkeit, der Verzicht auf heimliches Nehmen, das sind keine Zeichen der Kapitulation, sondern Ausdruck eines anderen Königtums, das im Verborgenen gegenwärtig ist. Über heutige Verhältnisse gelegt, gewinnt diese Perspektive ein scharfes Profil. Kaum jemand lebt in einem Sklavensystem, aber viele bewegen sich in Strukturen, die sie als ungerecht, kalt oder entwürdigend empfinden, starre Hierarchien, unfaire Vorgesetzte, kulturelle Erwartungen, die einengen. Die Versuchung liegt nahe, alles auf eine Änderung der Strukturen zu konzentrieren und das eigene Verhalten davon abhängig zu machen, wie gerecht oder ungerecht die Umgebung ist. Die Worte aus Titus lenken den Blick in eine andere Richtung. Gottes Hauptfrage ist nicht, ob die Verhältnisse ideal sind, sondern welches Leben inmitten dieser Verhältnisse zum Vorschein kommt. Wo das Leben Christi Reaktion, Tonfall, Arbeitsweise und Loyalität formt, entsteht ein stilles, aber kraftvolles Zeugnis seines Reiches. Darauf zielt auch Gottes Herz mit der ganzen Menschheit. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Rettung geschieht nicht erst, wenn Systeme verschwinden, sondern schon jetzt, indem Menschen inmitten widersprüchlicher Ordnungen von innen her erneuert werden. Christsein wird dann nicht daran erkennbar, dass man sich am lautesten empört oder am schnellsten Rückzug antritt, sondern daran, dass im ganz gewöhnlichen, manchmal schmerzhaft beschränkten Alltag ein anderes Leben sichtbar wird, geduldig, zuverlässig, rechtschaffen, liebevoll und genau damit die Lehre unseres Heiland Gottes schön macht. In dieser Sicht liegt Trost und zugleich Würde, kein Platz ist zu niedrig, kein System zu ungerecht, als dass dort nicht die höchste Menschlichkeit Jesu aufleuchten könnte. Wer so lebt, trägt mehr zur Veränderung der Welt bei, als er selbst ahnt, und darf wissen, sein verborgener Gehorsam ist im Reich, das nicht von dieser Welt ist, von bleibendem Wert. Nicht zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem zieren. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Diese Sicht auf Christus mitten in ungerechten Strukturen löst uns aus Resignation und Bitterkeit. Sie nimmt dem Unrecht nicht seine Schwere, aber sie verleiht unserem Handeln ein anderes Gewicht. Nicht die Struktur bestimmt, wer wir sind, sondern der Herr, der in uns lebt. Wo sein Leben unsere Reaktionen prägt, wird der Arbeitsplatz, die Familie, die gesellschaftliche Position zum Ort, an dem seine Lehre geschmückt wird. Das gibt Kraft, treu zu bleiben, auch wenn sich äußerlich wenig ändert, und Hoffnung, dass der unsichtbare Gehorsam vor Gott nicht verloren ist, sondern in seinem Reich Frucht bringt. Die erziehende Gnade Gottes. Dass Sklaven, und mit ihnen alle, die in festen Abhängigkeiten stehen, zu einem so anderen Leben gerufen werden, wirkt überfordernd, solange der Mensch auf seine eigenen Kräfte zurückgeworfen bleibt. Darum setzt Paulus ein kräftiges Denn voran, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Diese Gnade ist nicht bloß eine freundliche Stimmung Gottes, sondern sein konkretes Zugehen auf uns in Christus. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. In ihm kommt Gott selbst auf uns zu und macht sich uns zugänglich, erfahrbar, wirksam. Gnade ist deshalb nicht nur Vergebung am Anfang des Glaubens, sondern Gottes beständige, schöpferische Zuwendung, die unser Leben von innen her neu ordnet. Die Gnade Gottes ist in Wirklichkeit Gott selbst in Christus als alles für uns zu unserem Genuss. Diese Gnade spielt die wichtigste Rolle in der Ökonomie von Gottes Errettung. Die ewige Gnade Gottes, die rettende Gnade, war in Christus dazu bestimmt, uns seine Errettung zu bringen. Die vollständige Errettung, die Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, Erlösung, Wiedergeburt, Heiligung, Umwandlung und Gleichgestaltung einschließt. Paulus beschreibt diese Gnade als eine Kraft, die erzieht, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das klingt nach einem langen Weg. Gnade behandelt uns nicht wie Objekte eines einmaligen Eingriffs, sondern wie Söhne und Töchter, die lernen. Sie stellt bloß, wo wir uns an Gottlosigkeit gewöhnt haben, deckt falsche Begierden auf, korrigiert die inneren Maßstäbe und bleibt doch freundlich. Wie ein guter Erzieher verbindet sie Klarheit mit Geduld. So führt sie uns Schritt für Schritt in ein Leben hinein, das nicht mehr von spontanen Regungen des Fleisches bestimmt ist, sondern von Besonnenheit, Gerechtigkeit und Ehrfurcht vor Gott. Die Tiefe dieser Gnade wurzelt im ewigen Vorsatz Gottes. Sie ist kein nachträglicher Rettungsversuch, sondern von Ewigkeit her beschlossen. Gott hat uns gerettet und berufen mit einer heiligen Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde, jetzt aber durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbar geworden ist. In dieser Gnade liegt eine vollständige Errettung bereit, Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, Erlösung, Wiedergeburt, Heiligung, Umgestaltung, Gleichgestaltung mit Christus. Wenn Gott einen Sklaven anspricht, wenn er einen Menschen im Getriebe moderner Strukturen erreicht, dann immer mit dieser ganzen Fülle im Blick. Er sieht nicht nur, was wir jetzt sind, sondern was seine Gnade aus uns machen kann. Damit gewinnt der Alltag seine geistliche Schärfe. Wo immer das Leben Christinnen und Christen in Spannungsfelder stellt, unter unüberschaubaren Anforderungen, unter ungerechten Bewertungen, unter innerem Druck, bleibt Gottes Gnade nicht fern. Sie ist erschienen, sie ist da, sie ist wirksam. Wer sich diesem Wirken öffnet, erlebt, dass es nicht nur um moralische Selbstverbesserung geht, sondern um eine stille Verwandlung des Inneren. Der Ton wird milder, wo früher Härte war, Treue wächst, wo vorher nur Pflichtgefühl war, ein Ja zu Gott reift, wo man sich früher in Bitterkeit verschlossen hat. So entsteht ein Leben, das erkennbar nicht aus der eigenen Stärke gespeist wird, sondern aus der Gegenwart dessen, der sich selbst schenkt. Und gerade in schwierigen Strukturen erweist sich die erziehende Gnade als verlässliche Begleiterin, die weder überfordert noch nachlässig ist, sondern uns in Richtung des Lebens Jesu formt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Die erziehende Gnade Gottes macht Mut, vor den eigenen Grenzen nicht zu erschrecken. Sie entlarvt zwar, was in uns nicht zu Christus passt, aber sie lässt uns dort nicht stehen. In der Erinnerung daran, dass Gnade erschienen ist und bleibt, wächst die Freiheit, sich nicht auf die eigenen Kräfte zu verlassen, sondern Gottes stillem Wirken Raum zu geben. So wird ein jesusgemäßes Leben unter Druck und Ungerechtigkeit nicht zu einem unmöglichen Ideal, sondern zu einer realen, wenn auch oft unscheinbaren Frucht der Gnade, die Gott selbst in uns hervorbringt. Leben aus der gesegneten Hoffnung. Zwischen dem harten Heute der Sklaven und der hohen Berufung zu einem jesusgemäßen Leben spannt Paulus einen weiten Horizont. Die Gnade erzieht uns, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Hoffnung ist hier nicht ein vages Gefühl, dass es irgendwie besser werden wird, sondern die feste Ausrichtung auf ein konkretes Ereignis: Christus wird erscheinen, und mit seinem Erscheinen bricht eine Herrlichkeit an, die alles bisherige Leiden übersteigt. Der, der kommen wird, ist zugleich der große Gott und unser Heiland, derselbe, der sich in Erniedrigung hingegeben hat, wird in unverhüllter Majestät sichtbar werden. Nach Vers 13 erwarten wir die glückselige Hoffnung, nämlich das Erscheinen Christi in seiner Herrlichkeit. Das Erscheinen Christi wird uns in die volle Sohnschaft hineinbringen, das heißt in die Erlösung unseres Leibes, damit wir die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes genießen, zu der wir errettet worden sind. Dies ist die Hoffnung des ewigen Lebens, eine Hoffnung ewigen Segens, eine glückselige Hoffnung im ewigen Leben des dreieinen Gottes, auf deren Grundlage Paulus ein Apostel wurde. Diese Aussicht ist eng verbunden mit dem Ziel unserer Errettung. Paulus schreibt, dass die Schöpfung selbst von der Sklaverei der Verderblichkeit befreit werden wird hinein in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Weiter sagt er, wir warteten sehnlichst die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes und fügt hinzu, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Erlösung hat demnach eine körperliche, kosmische und zukünftige Dimension, auf die unser jetziges Glaubensleben ausgerichtet ist. Was jetzt unscheinbar und schwach ist, wird einmal in der Freiheit der Herrlichkeit aufleuchten, die Gott seinen Kindern bereitet hat. Diese Perspektive nimmt der Gegenwart nicht ihren Schmerz, aber sie stellt ihn in ein größeres Licht. In dieser Spannung zwischen jetzt und dann gewinnt unser Verhalten im Heute einen tiefen Sinn. Christus hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufe und für sich selbst ein besonderes Volk als sein Eigentum reinige, das eifrig ist in guten Werken. Die guten Werke, nach denen wir gerufen sind, sind nicht beliebige moralische Leistungen, sondern Ausdruck der Zugehörigkeit zu diesem kommenden Herrn. Treue im Verborgenen, Integrität unter Druck, Liebe in harter Umgebung, all das sind Vorboten der Herrlichkeit, die einmal offensichtbar sein wird. Wer weiß, dass sein Leben auf eine Begegnung mit dem Herrn zuläuft, für den werden die unscheinbaren Entscheidungen des Alltags zu Bausteinen einer ewigen Geschichte. Mit dieser Hoffnung verbunden ist auch die Zusage der Gegenwart Gottes in unserer Niedrigkeit. Als der Engel Josef die Geburt Jesu ankündigte, hieß es: Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Kurz darauf wird sein Name Immanuel gedeutet, Gott mit uns. Der, der einmal in Herrlichkeit erscheinen wird, ist derselbe, der jetzt als der bei uns seiende Gott unser verborgenes Leiden kennt, unsere treuen Schritte sieht und sie in seine kommende Herrlichkeit hineinrechnet. Darum kann Paulus von einer glückseligen Hoffnung sprechen. Es ist die Zuversicht, dass kein treuer Gehorsam, kein verborgenes Ja zu Christus verloren geht, sondern im Licht seines Kommens Bedeutung erhält. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufe und für sich selbst ein besonderes Volk als sein Eigentum reinige, das eifrig ist in guten Werken. In der Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst von der Sklaverei der Verderblichkeit befreit werden wird hinein in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt zusammen seufzt und zusammen in Wehen liegt. Und nicht nur dies, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten sehnlichst die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Die gesegnete Hoffnung auf die Erscheinung Christi stellt unseren Alltag unter ein anderes Vorzeichen. Sie nimmt weder den Schmerz des Unrechts noch die Last der Begrenzungen weg, aber sie verwebt sie mit einer Zukunft, in der Christus sichtbar herrscht und seine Kinder in seine Herrlichkeit hineinführt. Wer so hofft, verliert die Gegenwart nicht aus dem Blick, sondern gewinnt einen langen Atem, Treue im Kleinen, Lauterkeit im Verborgenen und Standhaftigkeit unter Druck werden getragen von der Gewissheit, dass der kommende Herr selbst das letzte Wort spricht. Diese Zuversicht kann leise, aber beständig Mut machen, heute in den Fußspuren Jesu zu gehen, im Wissen, dass seine Herrlichkeit über allem aufgehen wird. Herr Jesus Christus, danke, dass deine Gnade erschienen ist und auch mich inmitten unvollkommener und oft ungerechter Strukturen erreicht. Du kennst die Orte, an denen ich ohnmächtig, eingeengt oder übergangen werde, und du willst gerade dort dein Leben sichtbar machen. Stärke in mir das Werk deiner Gnade, damit ich der Gottlosigkeit und den lockenden Begierden dieser Welt innerlich widerstehen und ein Leben führen kann, das dich widerspiegelt und deine Lehre schmückt. Lass die Sicht auf deine herrliche Erscheinung meine Perspektive auf das Heute prägen, damit Bitterkeit, Resignation und Menschenfurcht keinen Raum gewinnen. Reinige mich neu als Mensch deines Eigentums und erfülle mich mit einem Eifer für das Gute, der aus deiner Liebe und nicht aus eigener Anstrengung kommt. Richte mein Herz auf deine kommende Herrlichkeit aus, damit mein Leben, so begrenzt es auch wirken mag, ein leiser, aber klarer Hinweis auf dich, den großen Gott und Heiland, ist. In deiner Treue und Kraft lege ich meine Gegenwart und meine Zukunft in deine Hände. Amen.